Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Rechtsanwältin Friederike Lemme. Hallo Frau Lemme.
Hallo Herr Owen.
Jetzt sind Sie ja schon mal in unserer Sendung gewesen.
Ja, nicht nur einmal.
Genau, schon ein paar Mal. Und nach so langer Pause haben wir endlich wieder mal einen Termin gefunden, dass wir heute über ein spannendes Thema reden. Die Folge von heute ist Nummer 319 mit dem Inhalt Abo-Fallen und Inkasso.
Ja, schönen Dank erstmal nochmal für die Einladung und die Möglichkeit, wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch sehr. Jetzt haben wir ja für die Hörer, die jetzt vielleicht die alten Folgen nicht alle kennen, lohnt sich auf jeden Fall mal zu hören. Also es gibt ja verschiedene Gründe, warum jemand mit Rechtsanwälten zu tun hat. Einige finde ich immer absurd, muss ich dazu sagen. Also wenn man manchmal so Dinge hört, denkt man so, mein Gott, ja. Aber okay, so ist halt die Welt. Und jetzt haben wir dieses zum Teil sehr unangenehme Thema, dass Leute entweder einen Shop haben oder irgendein anderes Angebot anbieten oder angerufen werden oder einen Fax bekommen oder irgendwas. So dieses sehr beliebte, tragen Sie mich mal ins Branchenbuch ein, in irgendein komisches Branchenverzeichnis und plötzlich flattert genau. Ins Haus eine Rechnung über 743 Euro.
Genau. Ja,
für die Eintragung in obskures Branchenbuch, wo die Leute vielleicht gedacht haben, das wäre gelbe Seiten oder ein normales Branchenverzeichnis von Berlin oder so, ja, keine Ahnung.
Ist richtig. Das ist das Problem, deswegen auch Abo-Fallen, weil den Leuten meistens irgendwas vorgegaukelt wird, was dann eben nicht den Tatsachen entspricht. Da wird dann gesagt, ja, hier ist ja schon ein Eintrag oder es ist alles kostenlos. Und deswegen werden eben die Leute dazu verleitet, irgendwie zu sagen, ja, machen Sie mal oder ich unterschreibe mal schnell oder ich mache mal hier ein Kreuz und dann schicke ich das zurück. Und so fängt der ganze Schlamassel an.
So, und jetzt für viele, die vielleicht, wir haben auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, eine Folge bei Macht über Vollkauf, Leute.
Ja.
Und da zur Erinnerung, als Willenserklärung, bei einem Vollkaufmann reicht es aus, und Vollkaufmann ist jeder, der Handel betreibt, ist automatisch Vollkaufmann, ab einer gewissen Umsatzgrenze, reicht es aus, wenn ich am Telefon Ja sage, ne?
Richtig. Es reicht eigentlich auch für Verbraucher schon aus. Ein Vertrag kommt grundsätzlich durch zwei Willenserklärungen zustande, die nicht unbedingt der Schriftform bedürfen, außer in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen wie Grundstückskaufvertrag. Das heißt, wenn ich am Kiosk stehe und Kaugummi kaufe, kommt auch ein Vertrag zustande. Zwei Willenserklärungen, einmal ja. Kaugummi, ja, 2 Euro. Danke, Bums, der Kaufvertrag ist geschlossen. Mhm. Das Problem ist, bei Verbrauchern hat der Gesetzgeber ein paar Schutzmechanismen geschaffen, sodass ein Verbraucher sich von solchen Überrumpelungen wieder lösen kann. Ein Verbraucher hat das Widerrufsrecht. Jeder, der gewerblich handelt, hat kein Widerrufsrecht.
Genau, und das ist schon die erste Überraschung. Ja, vielleicht für den einen oder anderen Hörer, ach je, ja, man ist so gewohnt, so nach dem Motto, aller Haustürgeschäft, 14 Tage Widerrufsrecht, alle möglichen Themen. Und egal, ob ich jetzt irgendwo einkaufe oder also selber in einem Shop oder eben andere Formen von Geschäften mir zugetragen werden, bin ich Richtig. Als Vollkaufmann plötzlich in einer völlig anderen Situation. Und auch da will ich mal erklären, das ist ja auch interessant, es gibt ja auch viele Unternehmen, die bieten zwei Shop-Arten an, die gewerbliche und die Privatkunden-Shop-Version. Also wenn ich jetzt Elektronik kaufe, gibt's jetzt Amazon, da merkt man keinen Unterschied erstmal offensichtlich, mhm. Aber es gibt andere Anbieter, da steht dann, sind Sie Gewerbekunde oder sind Sie Privatkunde? Und was die Leute da oft vergessen, also wenn ich jetzt ein kleiner Unternehmer bin, vielleicht nur eine Person, eigentlich wie eine Privatperson agiere, ja, oder also geschäftlich zwar, aber und ich logge mich da als Geschäftskunde ein, dann verliere ich zum Teil auch die Gewährleistungsansprüche, die das europäische und das deutsche Recht für Verbraucher hat. Dann reduziert sich das ganz schnell wieder auf ein Jahr oder so, ja. Also dann hat man plötzlich andere Bedingungen, ja. Die, nur auch das so mal am Rande, wenn man da als Privatperson einkauft, dann hat man dieses sozusagen Widerrufsrecht, kaufe ich als gewerblicher Kunde ein, wobei es ja keinen Unterschied macht, die Rechnung hat ja trotzdem Mehrwertsteuer ausgewiesen, dann bin ich plötzlich einiger dieser Vorteile, die ich als Privatmensch habe, sozusagen verlustig gegangen, ohne es zu merken. Also das ist so ein Kleinkram, wo ich immer wieder feststelle, dass viele nicht wissen, welche Auswirkungen das hat.
Ist richtig, weil diese Online-Shops natürlich auch AGBs haben und der Gesetzgeber hat nicht nur im Bereich des Widerrufsrechts den Shopbetreibern Grenzen gesetzt, wie man mit Verbrauchern umgehen kann, sondern auch eben im Bereich der AGB-Gestaltung, welche Rechte kann ich gestalten, Zurückbehaltungsrecht, Verjährung der Gewährleistungen und andere Sachen. Und da sind die Grenzen bei Verbrauchern natürlich enger, sodass ich als Gewerbetreibender da wirklich aufpassen muss und weniger Rechte habe. Ist richtig.
Plus ich sollte dann die AGBs, die sollte man ja sowieso lesen, aber vielleicht als Gewerbetreibender noch häufiger. So, jetzt kommen wir zurück zu dieser Abo-Falle. Ein häufiges Beispiel ist wahrscheinlich so ein komischer Branchenbucheintrag.
Branchenbucheintrag ist so das häufigste, was mir in der Praxis unterkommt. Entweder werden die Leute per Telefon kontaktiert, so dass gleich irgendwie denen am Telefon was erzählt wird, dann werden die Telefonate teilweise aufgezeichnet und mitgeschnitten.
Ja, oder das ist was Illegales, oder?
Die werden in der Regel vorher gefragt. Normalerweise ist es ein Straftatbestand, aber die werden wohl in der Regel vorher gefragt und dann wird das auf der Bandaufnahme auch nochmal bestätigt. Sie haben ja eben bestätigt, dass wir das Telefonat aufzeichnen können, ist das richtig? Und dann sagen die schön ja, dass sie es gerade bestätigt haben und dann geht das Gespräch eben weiter. Ist es richtig, dass Sie hier den Kaufvertrag? Ja, ja. Und diese Abo-Fallenbetreiber, die lesen einfach nur nochmal alles vor und der Kunde sagt ja und bums ist der Vertrag geschlossen. Das wird in der Regel in den Prozess eingeführt. Das Gespräch, was vorher gelaufen ist, wo dem Kunden erklärt wird, naja, Sie haben ja hier schon einen Vertrag und ist alles ganz günstig und ganz kostenlos und überhaupt und kriegen wir schon hin mit den Zahlungsmodalitäten und eigentlich muss es nur umgestellt werden und ist ja Branchenbuch, ist ja wie gelbe Seiten. Der Kunde hört vielleicht nicht genau hin und denkt sich, gelbe Seiten, Eintrag, ja stimmt, da habe ich was. Ach, das wird jetzt kostenpflichtig, ja, dann machen Sie mal. Dann sagt er ja. Und im Zweifelsfall ist denn diese Aufnahme, in der er nur noch bestätigt, was eigentlich jetzt, was er vorher schon gesagt hat, ohne genau hinzuhören, ist denn als Nachweis geeignet, den Vertragsschluss zu beweisen und er kommt eigentlich nicht mehr wirklich aus der Sache raus.
Das erinnert mich so an meine Kindheit. Da gab es immer so eine Sendung von dem, der auch Aktenzeichen XY gemacht hat, Nepper, Schlepper, Bauanfänger. Ja, das scheint so diese klassische Nepper, Schlepper, Bauanfänger-Nummer zu sein. Man darf natürlich auch nicht vergessen, natürlich sind das in Anführungszeichen Profibetrüger, wo ich die mal nenne, weil die natürlich genau wissen, was sie brauchen, um das relativ, zumindest auch wenn es der Moral widerspricht, aber den rechtlichen Anforderungen eines Beweisführung sozusagen standhält, sodass man sagen kann, ich habe ja gegen ihn gefragt, der wollte dann, ich nehme das jetzt mal zu Ihrer Sicherheit auf, ist das in Ordnung, Frau Lemme? Und dann so, ja, nehmen Sie mal zu meiner Sicherheit auf. Und dann nimmt er dieses Gespräch auf mit dem Ziel, später dann sagen zu ihm, hier ist ja die Aufnahme, da haben Sie ja gesagt, dass das okay ist, dass wir jetzt das Ding kostenpflichtig umstellen. So, und jetzt, was ist dann der nächste Spaß? Jetzt kommt also irgendwann ja diese Rechnung?
Irgendwann kommt denn die Rechnung. Man wundert sich, was ist das eigentlich? Woher? Warum? Weshalb?
Warum soll ich jetzt 743,50 € bezahlen?
Ja, man erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr ans Gespräch irgendwie. Kann sich nicht erinnern, ich habe da nichts unterschrieben. Das ist ja dann schon das Nächste. Ich habe nichts unterschrieben. Und dann pfeffert man es in die Ecke.
Ja.
Im schlimmsten Fall.
Und das ist der nächste Fehler, ne? Jetzt kommt ja dann nimmt ja meistens das Ungemach seinen Lauf. Was passiert dann?
Dann kommt vielleicht noch eine Mahnung und irgendwann kommt dann ein Schreiben vom Inkassobüro. Und dann kommen noch ein oder zwei Schreiben von dem Inkassobüro. Da ist aus den 700 € locker mal 1.000 € geworden, weil da noch irgendwelche Gebühren raufkommen. Ja. Und im schlimmsten Fall, wenn man das immer noch ignoriert, kommt ein gerichtlicher Mahnbescheid. Der kommt Gott sei Dank in einem gelben Umschlag, sodass der Normalbürger schon stutzen sollte, dass sich zumindest die Farbe vom Umschlag unterscheidet und man nicht so einfach geneigt ist, das Teil auch wieder in die Ecke zu pfeffern. Auf diesem gelben Umschlag ist ein Datum vermerkt und man hat, wenn da drinnen tatsächlich ein wieder, äh, einen, einen, ein Mahnbescheid ist, hat man 2 Wochen Zeit, gegen diesen Mahnbescheid Widerspruch einzulegen.
Und wenn man das nicht tut?
Wenn man das nicht tut, dann haben diese Nepperschlepper-Bauernfänger die Möglichkeit, einen Vollstreckungsbescheid zu beantragen.
Das heißt, da kommt der Gerichtsvollzieher.
Der kommt noch nicht ganz. Der Vollstreckungsbescheid kommt auch in einem gelben Umschlag. Also man kriegt, also wenn man den zweiten gelben Umschlag hat, dann sollte man stutzig werden und schnell reagieren.
Ich habe, glaube ich, noch nie so einen gesehen. Aber ist ja interessant, da habe ich doch mal wieder was gelernt. So, dann kommt also ein gelber Umschlag und dieser Mahnbescheid, der erste, ist also sozusagen die letzte Möglichkeit, Widerspruch einzulegen?
Also die hat man denn tatsächlich bei dem zweiten gelben Umschlag. Man kann nochmal Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einlegen, hat wieder 2 Wochen Zeit. Wenn man das nicht macht, dann hat man einen rechtskräftigen Titel gegen sich, gegen den man sich fast gar nicht mehr zur Wehr setzen kann. Dann kommt der Gerichtsvollzieher.
Und auch da Titel, wenn ich mich recht entsinne, 30 Jahre,
30
oder?
Jahre, ja.
Das heißt, aus der Nummer komme ich jetzt nicht raus.
Nee.
Jetzt fangen wir ganz
lebendig nicht mehr.
Ja gut, ich kann bezahlen.
Ja.
So, oder ich kann nicht zahlen, aber das ist ja nicht der Fall. Wir reden ja im Normalfall von jemand, der eben unbedarft Ja sagt am Telefon zu irgendeiner Vertragsgestaltung, die er nicht überblickt und die dann dazu führt, dass er plötzlich ein meistens ja extrem überteuertes, völlig sinnloses Angebot angenommen hat, ja, in einem Branchenverzeichnis drin ist, wo außer den Verzweifelten, die sich da haben eintragen lassen, sowieso nie jemand nachguckt, ja.
Richtig, ist
ja
und was so. Im Zweifelsfall bei Google irgendwie nicht mal gerankt wird, sodass es gar keine Rolle spielt, ob man da drin steht oder nicht.
Genau. Also. So, und was kann man jetzt tun? Fangen wir mal mit Schritt Nummer 1 an. Idealerweise?
Idealerweise reagiert man natürlich auf das erste Schreiben, was man kriegt gleich, auf die erste Rechnung. Fragt sich, was habe ich da eigentlich gemacht, weist diese Forderung erstmal zurück. Wenn ich die Forderung nämlich nicht zurückweise, unbestrittene Forderungen können notfalls auch in die Schufa eingetragen werden. Das ist auch so ein Problem, wovor viele Leute Angst haben, dann kriege ich ja einen Schufa-Eintrag. Bestrittene Forderungen dürfen nicht eingetragen werden. Das heißt, ich muss die Forderung als erstes mal bestreiten und sagen, es besteht alles gar nicht und zweifle ich jetzt hier erstmal alles an.
Vielleicht fangen wir mal noch einen Schritt davor an.
Okay.
Idealerweise würde es natürlich bedeuten, dass wenn mich irgendeiner anruft, mir irgendein Angebot macht, sagen wir mal, egal welche, ich sage, vielen Dank, dass Sie mich anrufen, aber wenn Sie irgendwas von mir wollen, schicken Sie mir erstmal zu.
Richtig, genau. Okay, das ist der Idealfall.
Das ist der Idealfall.
Dass man
oder Haustür oder was auch immer als Unternehmer gar nichts machen, ohne dass ich eine schriftliche Form habe.
Richtig. Und wenn ich die schriftliche Form habe, dann muss ich mir das auch alles en Detail durchlesen und auch das Kleingedruckte, weil das ist die zweite Form von Abo-Fallen, dass da irgendwie was steht, ja, hier kostenlos eintragen. Und im ganz Kleingedruckten, ganz unten steht dann die ersten 2 Wochen kostenlos und danach, Sie verpflichten sich für 2 Jahre und danach kostet dann auch 500 Euro. Man liest das Kleingedruckte nicht, sieht, auch kostenlos kann ich ja mal schnell machen und der schreibt, bumm, ist in der gleichen Nummer drin.
Genau. Also, da gilt, der Käufer muss entsprechend vorsichtig sein, ja, wenn er...
Richtig.
Das ist schon seit Römerzeiten, glaube ich, gibt sogar so ein römisches Sprichwort für, was ich wieder nicht weiß. Ja. aber egal, diese Sorgfalt, die Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns heißt eben auch, alles, was ich unterschreibe, mir auch durchzulesen.
Richtig, genau.
Und auch später, wie Sie gerade schon beschrieben haben, egal ob das jetzt Rechnungen sind oder schlimmer Inkasso oder schlimmer Mahnbescheide oder schlimmer Vollstreckung, keine Ahnung, ja. Was immer da ans Haus kommt, nicht einfach so tun, na, wenn ich es in den Schrank packe, dann hat sich's schon gelöst, ja, sondern wenn ich es nicht mehr sehe, ist es weg, ja, sondern im Gegenteil sich diesen Dingen stellen und sagen, okay, was ist das überhaupt? Erstmal alles lesen.
Ist richtig.
Und selbst wenn ich meine, was ist das für eine bescheuerte Rechnung? Ich glaube, die Rechnungslegung, was ist eigentlich, jemand schickt mir eine Rechnung, die unbegründet ist, was mache ich denn da? Ist das auch so was? Reicht das schon aus? Ich schicke Ihnen, also angenommen, Sie würden mir jetzt, wehe, aber angenommen, Sie würden mir jetzt eine Rechnung schicken, die nicht berechtigt ist.
Dann müssten Sie...
Müsste ich die jetzt bestreiten, ne?
Müssten Sie die in irgendeiner Form bestreiten. Am besten nachweisbar, das heißt, wenn ich Ihnen die schriftlich zukommen lasse, schicken Sie einfach schriftlich zurück. Ich bestreite alles, die Forderung besteht nicht, ich zahle nichts.
Ja. So, und jetzt ist ja das meistens so, das wird ja wahrscheinlich so sein, dass falls jemand es wagt, es nicht nur wegzuwerfen, sondern sogar zu widersprechen, dass wahrscheinlich diese Typen, die davon leben, solchen Leuten solche Branchenbucheinträge oder was auch immer für komische Verträge anzudrehen, wahrscheinlich da nicht sofort von ablassen, oder?
Nee, natürlich nicht. Die haben ja den Nachweis auf Band aufgezeichnet, dass der Vertrag zustande gekommen ist, übereinstimmende Willenserklärung. Einer sagt, ja, der Vertrag ist geschlossen. Römisches Sprichwort, fällt mir eins ein, pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten.
Mein lieber Scholli, die mal besser am Lateinunterricht aufgepasst. Die mir das alles merken können. Aber die Juristen, logischerweise, die machen ja nichts anderes als römische Sprichwörter auswendig lernen.
Ja, deswegen haben wir auch keine Zeit, weil wir damit beschäftigt sind. Nee, aber Verträge sind einzuhalten und ja, deswegen sind die gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Vertrag auch zu erfüllen und deswegen hat derjenige, der Käufer, dann auch zu bezahlen. Das wissen die und deswegen lassen die auch nicht locker, wenn man sagt, nö, aber will ich nicht oder mache ich jetzt doch nicht oder finde ich irgendwie blöde oder wollte ich alles gar nicht. Es interessiert im Zweifelsfalle keinen.
Kann ich also eigentlich nichts machen, heißt das?
Man kann, es gibt Möglichkeiten, sich von dem Vertrag zu lösen. Als Verbraucher habe ich das Widerrufsrecht, das habe ich als Gewerbetreibender nicht. Es gibt die Möglichkeit zu kündigen, vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag anzufechten. Die Voraussetzungen, wie man sich auf die drei Art und Weisen vom Vertrag lösen kann, sind jeweils unterschiedlich. Bei einer Kündigung brauche ich einen Kündigungsgrund. Wenn die sagen, okay, wir haben jetzt hier nachweisbar den Branchenbucheintrag vorgenommen, fehlt mir irgendwie schon ein Kündigungsgrund. Da könnte man sagen, okay, jede Vertragspartei hat vorvertragliche Aufklärungspflichten, dass ich sage, okay, dieser Nepperschlepper Bauernfänger ist aber seinen Aufklärungspflichten nicht nachgekommen. Könnte man Kündigungsgrund konstruieren. Rücktrittsrecht hat man auch bloß, wenn die Leistung nicht erbracht ist. Das heißt, wenn die irgendwo sagen, na hier ist doch ein Eintrag, mehr war doch nicht geschuldet, fällt das eigentlich auch schon mal weg. Das Beste wäre tatsächlich, was einem noch bleibt, ist eine Anfechtung. Mhm. Anfechten kann man Verträge, wenn man sich irrt, entweder über den Inhalt seiner Erklärung oder über die Tatsache, dass man überhaupt gerade eine rechtsverbindliche Erklärung abgegeben hat. Okay. So ein Klassiker ist zum Beispiel, da kommt einer in eine Auktion rein und grüßt seinen Freund, hebt den Arm und kriegt den Zuschlag. Der wollte in dem Moment gar keine Erklärung abgeben. Mhm. Ich kann mich auch über den Inhalt irren, dass ich sage, naja, aber ich kaufe doch jetzt hier einen Apfel. Und irgendeiner Computerfachmann meint, okay, ich kaufe jetzt hier ein Apple Notebook und ich meinte, ich kaufe jetzt hier ein Golden Delicious für 20 Cent. Da habe ich mich über den Inhalt geirrt. Unerheblich sind so Motivirrtümer, dass ich sage, okay, aber ich wollte doch irgendwie mit dem Auto ganz schnell auf der Autobahn fahren und jetzt habe ich hier ein Smart und kann keine 300 schroten. Wusste ich ja gar nicht. Solche Irrtümer sind unerheblich. Das heißt, wenn man wirklich so einer Abo-Falle aufersessen ist, dann muss man gucken, dass man sagt, okay, in dem Moment war es mir überhaupt nicht klar. Das war alles so verschleiernd ausgestaltet. Das ganze Vorgespräch ist aber, wenn es telefonisch ist, im schlimmsten Fall nicht aufgezeichnet. Das heißt, wenn solche Sachen denn tatsächlich vor Gericht kommen, fehlt der Nachweis, dass wirklich ein Irrtum erregt wurde und hervorgerufen wurde.
Gut, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also für die, die das jetzt hören und sagen, die eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, oh, warten Sie mal, die haben ja sicher nichts dagegen, lieber Anrufender, dass ich das jetzt mal aufzeichne, damit ich mir das nachher gut merken kann. Weil Telefonverkaufsgespräche zeichne ich nämlich grundsätzlich auf. Zweite Möglichkeit, wenn der unabhängig davon, kann ich mich entsinnen, habe ich mal von jemandem gehört, ist natürlich die eigene Notiz. Das heißt, ich schreibe mir was auf, gilt glaube ich vor Gericht auch. Wenn ich nachweisen kann, dass ich grundsätzliche Gespräche aufzeichne, also handschriftlich mir aufschreibe, Notizen mache zu Gesprächen und sage, hier ist alles, was ich aufgeschrieben habe, da war ein Telefonat, hier, da habe ich aufgeschrieben, was der gesagt hat, dass das zumindest mehr gilt, als wenn ich einfach sage, ja, vor 2 Monaten hat da einer angerufen und hat das und das behauptet.
Richtig, ja, wenn man irgendwas nachweisen kann und irgendwas in der Hand hat, um seine Behauptung zu unterfüttern, anstatt einfach nur dazustehen und zu sagen, ja, so war es, ja, ohne irgendeinen Nachweis, dann steht man selbst ganz alleine gegen diese Bandaufnahme, ja, und ist geliefert. Also man müsste, oder das weiß ich nicht, wenn man im Großraumbüro arbeitet und der Telefon ist so auf laut gestellt, dass 5 Mitarbeiter es mithören und man hat Zeugen. Wenn man es aufschreibt, sich Telefonnotizen macht, müsste man wahrscheinlich nochmal nachweisen oder belegen, dass man sich grundsätzlich Telefonnotizen macht.
Ja, so meine ich, grundsätzlich genau. Notizen, also nicht ja, nachträglich schnell male ich mal irgendwas auf dem Blatt, sondern sagt hier, gucken Sie, jede Telefonat, was ich mache.
Richtig.
Bisschen manisch, aber habe ich alles aufgezeichnet, ja.
Sowas würde helfen, ja.
Und wenn es jetzt wirklich dazu kommt, habe ich alles ignoriert, habe vielleicht alles weggeschmissen und dachte, was ist das für ein Quatsch, interessiert mich ja nicht. Und nicht widersprochen, nicht angefochten, gar nichts gemacht. Und dann kommt dieser gerichtliche Mahnbescheid.
Ja.
Dann muss ich was machen? dann laufe ich zu ihnen und sage, Hilfe. Also wahrscheinlich würde ich das sowieso machen, weil gut, kenne ich mich nicht so aus, kann natürlich schreiben, ich widerspreche, das war gar nicht so, aber was das alleine hilft ja nichts. Dann habe ich 14 Tage, widerspreche dem und was passiert dann?
Also auf alle Fälle würde ich empfehlen, dem zu widersprechen. Dann hat der Gegner die Möglichkeit, die Gerichtskosten einzuzahlen und einen ganz normalen Klageantrag zu formulieren und die ganze Sache dann in ein ganz normales gerichtliches Klageverfahren überzuleiten.
Und das passiert eher selten oder eher häufiger?
Also wenn die Leute zu mir kommen, passiert das eher selten, weil wir schaffen es denn immer, uns vorher schon auf irgendeine Art und Weise zu einigen.
Ja.
Entweder die Forderung komplett zurückzuweisen oder wenn dann die Mandanten kommen und sagen, ich kann wirklich nicht beweisen, dass ich hier nichts irgendwie gemacht habe oder wenn da wirklich irgendwas unterschrieben ist, kann ich nur sagen, okay, der Vertrag wurde tatsächlich so geschlossen. Dass wenn die Leute zu mir kommen und keine Nachweise haben, dann empfehle ich auch nicht, jetzt ein Klageverfahren durchzuführen, weil das würde ja nur unnötige Kosten produzieren. Da gibt's meistens die Möglichkeit, sich mit den Inkassobüros oder mit den Abmahnern und Abofallenbetreibern selber noch zu einigen, dass man irgendwie vielleicht reduziert kriegt, dass man in Raten zahlt, dass man vielleicht den Betrag ein bisschen reduziert.
Mhm. Und wenn ich das erste ignoriert hätte, den ersten gelben Umschlag, der zweite kommt, gilt das Gleiche?
Habe ich noch mal genau 2 Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Wenn ich den Einspruch einlege, dann geht's wieder in die Richtung gerichtliches Klageverfahren, wenn der Gegner die Kosten einzahlt. Ansonsten, wenn ich vergesse, den Einspruch einzulegen, dann
kommt der Titel.
Dann kommt der Titel.
Und dann kommt auch der Gerichtsvollzieher.
Dann kommt der Gerichtsvollzieher.
Endlich kommt mal mein Gerichtsvollzieher. Ein Freund von mir war mal Gerichtsvollzieher, als er noch berufstätig war. Der hat als Gerichtsvollzieher gearbeitet und ich fand das irgendwie total speziell, sagen wir mal so. Ja, was der so alles für Erlebnisse hatte und natürlich zum Teil sehr traurige Geschichten, aber das eben auch zum Teil ganz andere. Und dann so von Taschenpfändungen und so, ich meine, da kennt man sich ja als Normalsterblicher, wenn man solche Dinge nicht erlebt, auch nicht aus, dass da einer kommt und sagt, hallo, sind Sie Frau Lemme? Ja. Und dann schwupp, leeren Sie mal Ihre Taschen und dann nimmt er Ihnen Ihre 30 Euro aus dem Portemonnaie ab. Aber okay, so treiben die halt auch Geld ein, ja?
Ja, ja.
Ja, das ist schon sehr speziell. Gibt es denn zu diesen Themen noch, also das kennt man natürlich aus dem Privatbereich auch, da weiß ich nicht, Mobilfunk und überall gehört, hat man ja davon gehört und von dieser dann rechtlichen Veränderung, die ja dazu führte, dass man dann diesen Bestellknopf da, den Button da anders noch bezeichnen muss.
Richtig.
Ich bestelle rechtsverbindlich, keine Ahnung, passt gar nicht in den Knopf rein, aber egal, musst du da so einen langen Text reinmachen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
Das ist sozusagen ja die Auswirkung auf der Privatseite, auf der gewerblichen Seite ist es eben so, wie immer, Vollkaufmann, sich sehr bewusst sein darüber, was man macht.
Ja.
Und wenn man feststellt, dass man etwas gemacht hat, was vielleicht unbewusst, ohne es zu wollen, falsch war, ja, A, in den Dialog gehen und B, sich auch, finde ich auch völlig nachvollziehbar, auch da Hilfe zu holen, statt zu versuchen, ich wurschtel da mal selber rum. Weil auch da gilt ja, wenn ich weiß, wie ich einen Widerruf richtig formuliere oder wie ich jetzt einen Einspruch mache, das ist vielleicht alles kein Hexenwerk, aber es hilft trotzdem vielleicht jemand zu wissen, der sagt, du pass mal auf, ist besser, du bezahlst jetzt das, weil das Verfahren wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Oder wie auch immer, du musst dieser Forderung widersprechen, sonst kriegst du einen Schufa-Eintrag, ja, was ja auch nicht toll ist.
Wenn, ist richtig.
Und der gilt dann für wen? Für den Geschäftsführer, wenn ich ein Unternehmen habe?
Für das ganze Unternehmen.
Ah, da gibt es also Schufa-Eintrag, wusste ich auch nicht. Also die Unternehmen haben auch einen Schufa.
Das ist jetzt nicht Schufa, Fachin, ja. Sondern...
Kreditreform, ne?
Das heißt, ja, richtig, genau.
Und dann kriegt das Unternehmen sozusagen da einen roten Brief.
Einen Eintrag, ja.
Ja. Und also das sind also sozusagen die Dinge, die natürlich vermeidbar sind, vor allen Dingen für so Blödsinn wie Branchenbucheinträge oder andere Sachen, die man nicht wollte. Ich habe das auch schon, dass dann manchmal Leute sagen, ach, ich habe hier eine Webseite und plötzlich habe ich solche Sachen bekommen und hatten Sie damit was zu tun, Herr Ohn? Wenn wir deren Webseite immer so, was wissen denn? Und dann war das genau so ein Zeugs, ne?
Ja.
Für 200 Euro sich da mal irgendwo eintragen oder ich weiß nicht, welche Summe. Ist das denn so, dass die Gerichte solche Verfahren wirklich durchführen oder sagen nicht irgendwann, was soll denn so Quatsch? Also, weil das Geringfügigkeit ist oder ist das in der Zwischenzeit wurscht? Die ziehen das durch, egal.
Deswegen leben wir im Rechtsstaat. Es geht nicht darum, dass nur Leute mit großen Forderungen und großen Summen Zugang zum Recht haben, sondern auch Leute mit kleinen Summen und kleinen Forderungen können die Sache voll durchziehen und da werden Forderungen durchgezogen. Ich hatte kürzlich was Absurdes. Da war mein Mandant, da hat irgendwie 160 Euro geschuldet, hat 159 gezahlt und am Ende ging es noch um 1,50. Irgendwie so, es war ein Betrag unter 2 Euro. Also,
das ist dann schon ein bisschen absurd,
und,
oder?
Und darum ging es denn. Aber es ist konsequent, egal was, wenn ich eine Forderung habe und glaube, im Recht zu sein, habe ich halt Zugang zum Recht. Und die Abo-Fallenbetreiber nutzen es natürlich auch schamlos aus. Und
ihre Zwecke.
Genau.
Ja. Wunderbar. Also ich persönlich kann sagen, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Also das
freut mich.
Wenn ich nur jetzt weiß, dass es Briefumschläge mit verschiedenen Farben von Ämtern gibt, wo Daten vorne draufstehen, in der Hoffnung, dass ich so ein Ding nie zu Gesicht bekomme, zumindest nicht an mich adressiert oder an uns. Also erstmal dafür vielen Dank. An die Hörer auch, ernst gemeint, in Fällen, wo man der Meinung ist, oh Gott, was ist denn das hier? Ich glaube, dass es gut investiertes Geld ist, sich sozusagen aufzuschlauen, was das angeht. Ja. Mhm. Also zu verstehen, was man für Möglichkeiten hat, wo dann auch manchmal die Möglichkeiten auch enden, wo man sagt, jetzt wenn der andere nicht darauf eingeht, wirst du vielleicht nicht drum herum kommen zu bezahlen oder nein, musst du nicht und so. Also viele haben ja da gar kein Gefühl für. Mhm. Und sich da eben juristischen Beistand zu holen, wo es Sinn macht, ein Gespräch zu führen.
Ja, und um allen Leuten die Angst zu nehmen, also bei Streitwerten unter 500 Euro rechnen Anwälte auch nicht viel ab, da ist das auch nicht teuer. Das sind Rechnungen brutto 83,54 Euro für die außergerichtliche Vertretung. Also für einen Gewerbetreibenden sollte das wirklich kein Geld
ja,
sein.
Ja, das ist auch kein Geld, ja. Und es ist vor allen Dingen einfacher, als dann vielleicht durch Vermeidung von solchen vom Handeln, so muss man ja sagen, also ach, ich sitze das einfach aus, würde schon weggehen, plötzlich dann doch bis hin zu dem Vollstreckung oder Gerichtsvollzieher mit Titel und allem Zip und Zap unangenehme Auswirkungen zu haben, die ja viel langfristiger wirken. Ja? Wenn ich eine Kreditreform-Eintragung habe und jemand will mit mir Geschäfte machen, guckt danach, fragt bei der Kreditreform nach und da steht drin, da steht ja nicht drin, was es war, da steht ja einfach nur diese Tatsache an sich drin, dann bin ich als Kaufmann auf jeden Fall beschädigt, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt, ja.
Und wenn es tatsächlich zu einem gerichtlichen Verfahren kommen sollte, dann ist der zeitliche Aufwand natürlich auch viel größer, als wenn ich das vorher außergerichtlich kläre.
Und der finanzielle auch, nehme ich an.
Der finanzielle auch, ja.
Weil im Normalfall, wenn ich das Ding verliere, und man kann davon ausgehen, wenn es jetzt wirklich wasserdicht von der Nepper-Schlepper-Fraktion durchgeführt worden ist, dann werde ich vor Gericht wahrscheinlich keine Chance haben, mich da rauszulösen. Dann werde ich sozusagen verurteilt, in Anführungszeichen, die Zahlung zu leisten und zahle dann auch netterweise die Gerichtskosten.
Und die gegnerischen Anwaltskosten.
Und die gegnerischen Anwaltskosten und ich vermute
die eigenen auch
nicht. Und die eigenen sowieso. Und das wird wahrscheinlich auch nicht billig sein, weil die wahrscheinlich auch, ich glaube, die stecken da manchmal auch unter einer Decke, die Leute, die auf der anderen Seite sitzen.
Ist richtig, wobei die auch wieder bloß nach gesetzlichen Gebühren abrechnen dürfen. Aber es läppert sich denn mit dem gerichtlichen Verfahren und da kommen ein paar Gebühren zustande. Also es kann bei einer Forderung von 150 oder 200 Euro, können solche Verfahrenskosten, auch wenn so wenig ist, weiß ich nicht, das locker verdoppeln, worum es ursprünglich ging.
Ja, ja und das ist ja auch normal. Wenn das so ist, dass jeder Anspruch hat, kostet ja sozusagen das Verfahren identisch. Wenn das jetzt, egal ob da eine Null mehr hinten an dem Betrag dran steht oder nicht, spielt da dann keine Rolle. Also vielen Dank fürs Hiersein heute.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
An die Hörer, vielen Dank fürs Hören. Wie immer, eine gute Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.